Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute eine absolute Spezialausgabe. Ich hocke in London, bin auf einem Seminar, was wirklich cool ist, unter dem Label Become a Futurist. Also ich werde jetzt jemand sein, der sich mit der Zukunft auseinandersetzt. War ich in bestimmten Themenbereichen auch vorher schon, aber sehr, sehr inspirierendes Seminar. Und derjenige, der dieses Seminar hält, der sich das auch alles ausgedacht hat, der die Konzepte hier entsprechend präsentiert, der sitzt neben mir, das ist Pascal Finett. Herzlich willkommen, Pascal.
Gero, vielen Dank, dass ich auf deinem Podcast drauf bin.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit dafür nimmst. Fühle mich sehr geschmeichelt. Ich bin total inspiriert von den letzten zwei Tagen, freue mich total auf das, was heute vor uns liegt. Damit die ZuhörerInnen so ein bisschen wissen, was dich treibt. Erzähl doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Das ist ein langer Weg, das weiß ich, also halt dich kurz, aber leg mal los.
Ja, in der Tat, langer Weg. Und was ich jungen Menschen immer sage, die zu mir kommen und sagen so, erzähl mir mal deinen Lebenslauf und wie hast du das Ding gemacht? Und wenn du dir meinen Lebenslauf irgendwie bei LinkedIn anguckst, siehst du, dass es fühlt sich an, als wenn ein Ding logischerweise immer zum nächsten geführt hat. Und das kennst du wahrscheinlich
aus deiner... In Hindsight ist das immer
genau,
so, ne?
Das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Karriere, dass im Grunde für mich, ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und dann, wenn es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, habe ich mir was anderes gesucht. Und in dem einzelnen Moment hat das nie irgendwie wirklich Sinn gemacht. Und dann in Hindsight, also wenn man zurückblickt, macht das viel Sinn. Ganz kurz, ich bin ursprünglich mal in Köln geboren, bin dann in Berlin groß geworden, habe glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort studiert, an der Uni Köln, während des ersten Dotcom-Booms, also damit datiere ich mich auch ein wenig. Und damals haben wir alle Unternehmen gegründet. Ja? Unter anderem die Samwer-Brüder haben Alando gegründet, und viele meiner anderen Freunde haben Unternehmen gegründet. Ich habe dann auch Unternehmen gegründet, weil das war dann einfach das, was man so macht. Habe viel gelernt, habe viele Fehler gemacht, habe viel von meinen Fehlern gelernt, hoffentlich. Und bin dann über viele Stationen bei Unternehmen wie ganz früher Alando und eBay gewesen. Habe dann für amerikanische Softwareunternehmen gearbeitet, habe dann zwischendurch immer mein eigenes Unternehmen mal machen wollen. Also immer so, weißt du, so ein bisschen großes Unternehmen, waren wir dann zu groß, dann habe ich irgendwas Kleines gemacht, das kennst du ja auch, da haben wir uns auch schon im Vorfeld unterhalten. Bin dann über viele Stationen zu Mozilla gekommen, das Unternehmen, das Firefox hergestellt hat seinerzeit. Das hat mich in die USA gebracht, bin dann in die USA umgezogen vor 20 Jahren und habe dort ursprünglich Technologie gemacht und bin dann auf ähnlich verrückten Wegen in die Gründungsgeschichte der Singularity University gestolpert. Und Singularity University ist so ein Think Tank und Institution im Silicon Valley, die seinerzeit mal sehr groß und sehr bedeutend war. Und habe dann dort auch irgendwann aus meiner persönlichen Frustration heraus mein eigenes Unternehmen gegründet. Bin dann vor 7 Jahren mit Be Radical gestartet. Und heute arbeiten wir eben mit Menschen, wunderbaren Menschen wie dir zusammen, denen wir helfen, besser die Zukunft zu verstehen, das Thema Innovation und Disruption besser zu verstehen und als Führungskräfte in dieser verrückten Welt, in der wir leben, besser sich aufzustellen.
Ganz, ganz spannender Weg. Offensichtlich getrieben von Neugier, so könnte man Absolut. Das zusammenfassen, glaube ja. ich. Ne? Du bist jemand, der sehr, sehr mit sehr offenen Augen durchs Leben
geht. Ja, ich glaube, eines meiner defining characteristics ist, dass ich sehr neugierig bin. Ich bin für mich, dass der schönste Moment ist, wenn ich in einem Raum mit smarten Menschen bin, wie zum Beispiel bei unserem Workshop, und ich mich immer als die dümmste Person im Raum finde. Weil wenn du die dümmste Person bist, ist deine Lernkurve die größte. Ja? Das heißt, ich habe im Grunde immer versucht, mich mit Leuten zu umgeben, von denen ich lernen konnte, die smarter sind, die Dinge wissen, die ich nicht kenne. Und heute bin ich in dieser sehr luxuriösen Situation, dass ich mit dass wir mit Unternehmen in allen möglichen Branchen zusammenarbeiten, von denen ich keine Ahnung habe. Ich weiß nichts über HR-Tech, ich weiß nichts über deine Kollegen von RTL im Fernsehen, ich weiß nichts über Bücher und kann dann immer ganz viele Fragen stellen und lernen viel, und das ist super spannend.
Naja, dieses Thema Fragen stellen und dabei lernen ist auch ein Grund, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Also das ist eine schöne Rolle, wenn man einfach fragen kann an der Stelle. Jetzt ist die Zukunft natürlich so oft wenig greifbar. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die man sehen kann, lesen kann, wo Zukunftsszenarien beschrieben werden. Aber so aus einer Managementperspektive ist ja immer die Frage, wie gestalte ich die Zukunft möglichst so, dass es für das eigene Unternehmen gut ausgeht, dass man wächst, ob das jetzt Revenue ist oder Mitarbeitende, wie auch immer man Wachstum dann definiert, aber am Ende geht es darum. Aber eins steht fest, ganz sicher ist die Zukunft nicht.
Überhaupt nicht, absolut. Ich glaube, was für mich wichtig ist, über die Zukunft zu verstehen, ist, dass du auf der einen Seite, wir sprechen über diese Idee, dass die Zukunft ein Paradox ist. Ja, du hast auf der einen Seite ist die Zukunft ungeschrieben. Niemand kann dir wirklich sagen, wie die Zukunft aussieht. Du hast Unsicherheit in der Zukunft. Was dann natürlich auch eine Einladung ist, die Zukunft zu gestalten. Weil wenn du akzeptierst, dass die Zukunft unsicher ist, dann heißt es, dass die einzige Art und Weise, wie wir die Zukunft gestalten, ist, sie zu gestalten, sie zu kreieren. Auf der anderen Seite, vor allen Dingen, wenn du dir Technologie anguckst, kannst du das Argument machen, dass du die Zukunft schon sehen, relativ früh sehen kannst. Gutes Beispiel für mich ist immer, wenn du zurückdenkst zum iPhone. Das kam 2007 raus, revolutionäres Gerät, logischerweise hat es wirklich unser Leben verändert. Wenn du zurückgehst in der Geschichte, siehst du, dass 11 Jahre vor dem iPhone eine Firma 3Com ein Gerät rausgebracht hat, das hieß der Palm Pilot. Diejenigen, die das hören und alt genug, genau, die alt genug sind, werden sich daran erinnern. Das war ein Personal Digital Assistant, kostete damals so 300 Euro oder D-Mark. Und wenn du dir den heute anguckst, siehst du, dass der genau aussieht wie ein iPhone. Also eine sehr alte, sehr krude Fassung, also Schwarz- und Weiß-Bildschirm. Aber der Formfaktor war der gleiche, das hatte Apps auf diesem Gerät, das hatte im Grunde ein Touchscreen. Das Einzige, was es nicht hatte, war das Internet, das mobile Internet gab es damals noch nicht. Und das, was ich halt spannend finde, ist, dass du halt 1996, als dieses Gerät rauskam, wenn du dir dieses Gerät angeguckt hast und gesagt hast, nicht, was ist es heute? Heute ist es ein Taschencomputer, der nicht viel machen kann, sondern dir die Frage stellst, was könnte es sein in der Zukunft, dann kannst du die Zukunft sehen. Und lustigerweise, ich habe damals 1996 als Internship für ein amerikanisches Softwareunternehmen gearbeitet, und der Gründer dieses Softwareunternehmens hatte mir eins dieser Geräte geschenkt und sagte zu mir, Pascal, irgendwann wirst du auf diesem Gerät das Internet haben. Und ich guckte ihn mit großen Augen an, ich war damals sehr jung, und sagte, wie soll das funktionieren? Und er sagte, das Internet kommt durch die Luft. Und ich habe gesagt, wie soll das funktionieren? Ich verstehe das nicht. Ja? Und er sagte, das wird genauso sein wie dein Mobiltelefon. Und ich konnte es einfach nicht sehen, was er sehen konnte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, die wir uns selbst aneignen müssen. Und das hat viel mit Neugierigkeit zu tun, dass wir sagen, nicht, was ist die Welt heute, sondern was könnte die Welt sein? Und dann kannst du im Grunde diese Szenarien in deinem Kopf erarbeiten. Und dann kannst du dich auch darauf vorbereiten.
Ja, das ist, glaube ich, eigentlich für jeden Menschen spannend. So meine ich das, also für jeden Menschen. Mhm. Aber natürlich setzt sich nicht jeder Mensch damit bewusst auseinander. Ne? Aber in Firmen, und wenn man sich jetzt, wie in meinem Fall, mit HR-Tech beschäftigt, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Sonst verliert man nicht nur den Anschluss, sonst gibt es eigentlich gar keine Existenzberechtigung für das, was man tut. Also das ist eine Grundvoraussetzung, dieses Denken in Szenarien. Jetzt natürlich der Wunsch, wenn man verschiedene Szenarien aufstellt, doch ein wenig mehr Sicherheit zu kreieren. Welche Wahrscheinlichkeit ist denn vielleicht höher? Und wie kann man sich dem Ganzen annähern?
Ja, und ich glaube, das kannst du schon. Also du kannst nicht, ich glaube nicht, dass du mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwie Zukunft bestimmen kannst. Aber ich glaube, du kannst besser werden darin, abzuschätzen, wo die Zukunft hingeht. Und wir gucken uns halt an, wenn es um Technologie geht, Gucken wir uns halt an, wie matur ist die Technologie, wie nah ist die Technologie am Markt. Und was da wichtig ist, ist, dass man hingeht und die harte Arbeit macht und die Technologie zerlegt in ihre einzelnen Komponenten. Weil was wir häufig machen ist, oder was ich häufig sehe, dass Menschen Technologie sich angucken und die im Grunde als Gemischtes anschauen. Also zum Beispiel das Metaverse. Mhm. Wann ist das Metaverse fertig? Und wenn du überlegst, es gibt das Metaverse an sich gibt es nicht. Ja, Metaverse ist Software und Headsets und alles Mögliche. Und wenn du dir die einzelnen Teile davon anguckst, kannst du sagen, wann sind denn Headsets gut genug und leicht? Und da kannst du zumindest eine Abschätzung zu machen. Ne? Oder wann wird die Software gut genug sein? Oder wann haben wir genug Rechenkraft, um diese tollen Welten zu kreieren? Und das ist so der eine große Faktor, den wir uns angucken. Einfach zu sagen, wo sind wir denn im Wachstum hier für die einzelnen Komponenten? Das zweite ist, du musst dir angucken, und da benutzen wir tatsächlich ein deutsches Wort, die Gestalt. Du musst dir halt angucken, was sind die Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, die aber das Wachstum oder den Fortschritt einer Technologie beeinflussen. Also klassisches Beispiel ist Regulation, also Gesetze und dergleichen. Aber auch so zum Beispiel soziale Akzeptanz. Ja, wenn du irgendwie eine Technologie hast und die hat absolut keine soziale Akzeptanz, dann kann die Technologie machen, was sie will, aber wir kommen da halt nicht hin. Und das Letzte ist, wir gucken uns immer gerne an, irgendwie, wie nutzvoll ist denn diese Technologie? Also wie viel Sinn macht die denn? Und das klingt so ein bisschen so Larifari, ja. Aber die Realität ist, dass du häufig Sachen siehst, wo du dir einfach denkst, so, das macht nicht viel Sinn. Ja, und dann das kann mal ein Modethema sein. Also das klassische Beispiel für mich ist das Tamagotchi. Das ist das Spielzeug, was es mal gab, wo man irgendwie das kleine...
Was man pflegen musste.
Ja, dieses kleine digitale Monster füttern musste und dergleichen. Das ist halt immer ganz lustig, ja. Und das ist lustig mal für irgendwie...
Aber so what?
Aber so what, genau. Ja. Es löst kein echtes Problem. Ja. Und dann guckst du dir auf der anderen Seite sowas an wie dein iPhone. Und da hast du dann so Dinge wie die Kamera und deine Karten drin, also dein Google Maps drin, und das löst Riesenprobleme. Und deswegen hast du viel Utility, also viel Nutzen, Nutzernutzen. Und deswegen benutzen wir diese Dinge auch ständig.
Da habe ich so ein Thema, was mich beschäftigt. Vielleicht kannst du da gar nicht viel zu sagen. Macht dann nichts. Sagt dann einfach, kann ich nicht viel zu sagen. Aber wenn ich das mal kurz auf HR-Tech übertrage und wir dann sehen, wozu Agentic AI in der Lage ist, nämlich ganz viele Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Einfaches Beispiel, Mitarbeiter meldet sich krank.
Ja.
Gibt es ja unterschiedliche Prozesse dafür, die teilweise nicht gerade userfreundlich sind, teilweise auch gar nicht schnell sind, teilweise dann erfordern, dass jemand anders irgendwie die Krankmeldung aufnimmt, etc. pp. Könnte man über Agentic AI alles direkt lösen. Muss auch kein Mensch mehr aktiv werden eigentlich. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die sagen, ja, ich will aber doch nicht nur noch von Agenten bedient werden. Ich erlebe das ja jetzt schon, wenn ich ein Problem habe mit der Telekom oder so, dann lande ich da in so einer Endlosschleife, grauenvoll. Was würdest du dazu sagen? Weil das ist ja genau auf dieser Schnittstelle zu, eigentlich hat das totalen Nutzen und gleichzeitig könnte man über die soziale Akzeptanz mindestens diskutieren.
Du, absolut. Agentic AI, also Agenten, also künstliche Intelligenz, die im Grunde Dinge für dich macht, teilweise auch dann autonom, ist ein Riesenthema im Moment. Ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht berechtigterweise ein Riesenthema, weil genau das, was du sagst, wird eintreten. Also dass wir viele der Dinge, die wir momentan noch irgendwie manuell machen, wo irgendwie Papier noch irgendwie, im schlimmsten Fall noch echtes Papier irgendwie rumgeschickt wird, werden wir automatisieren. Die spannende Herausforderung für Unternehmen wie deins ist, hinzugehen und zu sagen, wo ist der Nutzen, denn der Nutzen für den Endbenutzer, wo wir dem wirklich das Leben leicht machen, und dann zu unterscheiden, wo ist es denn, wo der Endbenutzer den Menschen in der Schleife haben möchte.
Human
in the loop.
Genau.
Und zum Beispiel für deinen Ball, also was mir gerade durch den Kopf ging, macht absolut Sinn. Also dieses Thema, ich bin krank, warum kann ich nicht mein Handy nehmen, in einem Chatbot oder einer Textnachricht, einfach meinem Chef sagen, hey, I'm sorry, I'm sick. Und dann nimmt das System automatisch, macht irgendwie alles,
macht
was irgendwie wichtig ist.
Genau,
macht den Rest, ja. Und ich kann mich darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden. Ne? Jetzt willst du aber natürlich zu deinem Thema irgendwie Telekom-Chatbot und nichts gegen die Telekom, aber Telekom...
War nur das Beispiel.
War nur also, ein Beispiel,
weil sich
liebe
das jeder
Freunde von der Telekom,
kann.
Genau. Aber Telekom-Chatbot, ich habe ein Problem. Ne? Ich sage irgendwie, mein Internet funktioniert nicht. Da will ich jemanden, der sich darum kümmert, dass mein Internet wieder funktioniert. Ja? Das ist ein anderer Nutzfall. Und ich glaube, was wir sehen werden, ist, dass wir viel nuancierter werden, wo wir Automatisierung einsetzen und wo wir im Grunde den Menschen zurück in die Schleife reinbringen.
Das finde ich so spannend, weil man kann ganz oft lesen, dass diese AI-Revolution, also deutlich mehr Technologie, am Ende zu deutlich mehr Menschlichkeit führt. Ich würde das sehr stark unterschreiben, weil man nicht mehr Zeit verplempert mit irgendwelchen administrativen Tätigkeiten, sondern jetzt aus HR gesprochen sich wirklich darum kümmern kann, wenn es darum geht, dass sich jemand weiterentwickeln will. Oder dass jemand vielleicht sagt, hey, ich denke darüber nach zu kündigen, und man kommt in Dialog und überlegt, wie kann man das vielleicht verhindern, wenn man die Person in der Organisation halten will. Ne?
Absolut, ich bin da absolut bei dir. Ich glaube auch, dass die, das ist ja im Grunde die... das Wunschdenken, das wir schon seit wir digital machen haben, also seit irgendwie, wir hatten uns unterhalten, wir sind beide in der Internetbranche unterwegs, seit was auch immer, ja, Mitte der 90er. Und seit Mitte der 90er sprechen wir darüber, oh mein Gott, wir nehmen das ganze Drudgery, also die ganze Arbeit, die irgendwie langweilig ist und die wirklich Menschen nicht machen sollten, und weißt du, Papierkram und sowas, machen wir automatisieren. Und ich glaube, mit AI kommen wir so langsam wirklich an den Punkt, wo wir sagen können, das ganze Papierzeug und die ganzen Prozesse, die sollen automatisch laufen. Ja? Irgendwie, das ist so ein bisschen, wenn du zu Hause bist und die Toilette spülst, du willst dich nicht drum kümmern, wie ist das Wasser in mein Haus gekommen, wer hat das Plumbing
Hauptsache
gebaut.
Es wird verdammt nochmal sauber.
Ja, Hauptsache es wird sauber, genau. Und da denken wir auch gar nicht mehr drüber nach. Ne? Also du denkst nur drüber nach, wenn es nicht funktioniert.
Dann nervt's
und dann willst du auch den Klempner haben, ne? Nicht den Chatbot.
Ja.
Und ich glaube, das ist genau das, was wir in Unternehmen deutlich mehr sehen werden. Und Unternehmen wie deins denken darüber nach und bauen das. Ja? Und da bin ich, aus meiner Sicht, ich bin da sehr, sehr begeistert drüber, weil, wie genau, es ist besser fürs Unternehmen, es ist besser für den Mitarbeiter. Und wir können uns dann auf die Dinge konzentrieren, wie du sagtest, die tatsächlich menschlich sind.
Jetzt sind das so ein paar Beispiele gewesen, quasi aus meiner aktuellen Lebenswirklichkeit. Was sind so Themen, die dich gerade interessieren? Bei Be Radical lernst du ja ganz viele Unternehmen kennen. Und wie das so typisch ist für Menschen deiner Couleur, du machst ja nicht nur das. Du machst ja auch The Heretic. Ne? Ja. Das ist so eine Art, kann man sagen, biweekly, ja nicht Newsletter, sondern kleine Essays schreibst du
ja,
da.
Ja, genau. Ne? Genau. Ja, ja.
Lesenswert, finde ich übrigens.
Ja, vielen Dank.
Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut.
Ja, man hält sich beschäftigt. Man braucht ja auch kreative Outlets. Ne? Also man muss ja dann auch irgendwie mal andere Dinge machen. Wie ich ursprünglich schon sagte, ich glaube, für mich das größte Geschenk ist, dass wir Industrie, im Großen und Ganzen industrieagnostisch sind in meinem Unternehmen. Das heißt, wir haben den Luxus, mit Unternehmen wie zum Beispiel der Bertelsmann-Gruppe zusammenzuarbeiten, Medien dergleichen. Und auf der anderen Seite arbeite ich mit Pharmaunternehmen zusammen, Energieunternehmen, Consumer Goods und so weiter. Und du lernst, ich persönlich lerne halt unglaublich viel von all diesen Leuten. Und was mich persönlich im Moment sehr umtreibt, ist das Konzept, und wir haben in unserem Workshop auch darüber gesprochen, dass wir uns in diesem, im Englischen gibt es ein Wort, das heißt Liminal Space. Und der Liminal Space ist diese Idee, dass du in diesem Zwischenraum bist von einer alten Welt, wo die alte Weltordnung nicht mehr so richtig funktioniert, in eine neue Weltordnung, aber die neue Weltordnung hat sich noch nicht komplett materialisiert und wir wissen noch nicht genau, wie sie aussieht und was die Regeln sind in dieser Welt.
Kleiner Einschub, ich glaube, more liminal space als aktuell auf dieser Welt gab es wahrscheinlich noch nie.
Nee, gibt es, genau, ganz genau. Und das kannst du dir halt im Bereich Technologie angucken, Business, natürlich
Politik.
Geopolitik, ja, ohne Frage. Als Amerikaner kann ich dir da Geschichten zu erzählen. Und was ich so spannend finde, ist, wenn du dir Führungskräfte wie du anguckst, ihr müsst diesen Raum, wir nennen den auch ab und zu The Messy Middle, ja, oder The Twilight Zone, wenn du dich an die alten Filme erinnerst, den Raum musst du im Grunde navigieren. Und das Navigieren ist schwierig, weil die Tools und die Frameworks und die mentalen Modelle, die wir haben, aus der alten Welt nicht mehr richtig passen. Und ich finde das spannend, weil das ist im Grunde für mich so dieser Moment, wo wir neu kreieren müssen. Und wir müssen neu erfinden. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir zumindest im Moment die richtigen Modelle haben. Und die müssen wir entwickeln. Und ich finde, das treibt mich um und das sehe ich in allen Unternehmen. Das geht durch alle Branchen, alle Unternehmen rund um die Welt.
Das finde ich spannend und das ist ja auch Teil dieses dreitägigen Workshops, den wir gerade hier machen, wo du viele Frameworks, Ideen, Ansätze uns im Grunde genommen präsentierst. So nach dem Motto, schaut mal, was alles denkbar ist, genau. Um diesen Liminal Space irgendwie bearbeiten zu können. Ich finde es total inspirierend. Bringt mich auch so ein bisschen zum Embrace Festival. Ja. Ich habe dich erleben dürfen letztes Jahr im September in Amsterdam in einer recht kurzen Session, das war nur eine Stunde. Das hat mich so begeistert, dass ich ja direkt danach zu dir gegangen bin und gesagt habe, ich hätte dich wirklich gerne für das Embrace Festival, weil ich glaube, dass man mit dem, was du da gemacht hast, das ist ja so eine Technik im Grunde genommen, um Zukunftsszenarien sich zu überlegen, dass das für die HR-Zukunft auch eine ganz große Rolle spielen kann. Gar nicht nur im Kontext HR-Tech, durchaus auch weitergedacht. Ne? Also ja. Für diejenigen, die jetzt zuhören und mit Tech gar nichts am Hut haben, ich glaube, das ist für euch auch spannend. Jetzt ist das, was geeignet ist für so einen Mini-Workshop, wirst du ja auch machen. Aber es gibt eine ganze Reihe weiterer Techniken und Ideen und wahrscheinlich kommen auch ständig neue dazu. Wie behältst du da eigentlich den Überblick und wo holst du dir diese Inspiration eigentlich her?
Ja, Überblick ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich den Überblick habe. Ich will auch ganz klar sagen, dass alles, was wir irgendwie entwickeln und präsentieren, ist eine Selektion dessen, was wir persönlich spannend finden. Da ist also natürlich Bias dabei und irgendwie unsere Perspektive. Da will ich auch ganz klar, also es gibt viel mehr und es gibt sicherlich auch andere Ansichten und dergleichen. Für uns, wo wir diese Inspiration holen, ist im Grunde aus der Neugier und der Schnittstelle. Also Schnittstelle für uns ist, wir gucken uns halt an, was passiert gerade im Bereich Akademie. Also wo ist irgendwie das Leading Research, worüber denken die führenden Denker in unseren Industrien nach? Also angefangen von Führungskraft zu Psychologie etc. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wir haben sehr, sehr engen Kontakt mit vielen unserer Kunden und wir lernen von denen. Ne? Und ich setze mich mit denen hin und sage, was ist denn euer Problemmoment? Was beschäftigt euch denn? Und ich glaube, das, was wir ganz gut machen, ist, und das ist so ein bisschen auch so mein persönlicher Drive, ist, dass wir hingehen und diese teilweise relativ komplexen Konzepte nehmen. Und weil ich mein ganzes Leben als Operator unterwegs war, weiß ich, und ich habe viele dieser Workshops gesehen als Teilnehmer. Sehr einfach, nicht einfach, aber es ist sehr oft, dass du diese sehr komplexen Konzepte hast. Und die sehen super aus auf dem Papier und dann hast du irgendwie like, Charts mit irgendwie 30 Pfeilen und irgendwie 24 Levels und weiß der Henker. Aber du machst die dann halt nie im Leben, weil die einfach zu komplex sind. Ne? Wenn ich irgendwie im Geschäft bin und mich mit meinen Mitarbeitern und Unternehmen unterhalten muss, habe ich dafür keine Zeit. Und das, was wir machen, ist, wir nehmen diese sehr komplexen Themen und verbringen sehr viel Zeit intern damit, wie können wir die ganz simpel und eindringlich machen und wie können wir Stories, ich erzähle viele Stories, wie können wir die in Stories verpacken, weil das die einzige Art und Weise ist, wie wir die behalten, im Kopf behalten. Und mir, in meinem Kopf ist immer, ein guter Freund von uns ist Guy Kawasaki, der war der erste Evangelist bei Apple damals und ist ein unglaublich guter Public Speaker, der macht so Keynote-Speeches und den hatte ich irgendwann mal gefragt, sag mal, was ist so deine Magie, deine Formel? Und Guy Kawasaki ist amerikanischer Japaner, also American Japanese. Und der sagte mir, pass auf, Pascal, ist ganz einfach. Niemand erinnert sich an das, was ich denen in irgendeiner Keynote sage, als Konzept oder sowas. Das vergessen die alle. Was sie sich nicht vergessen ist, 3 Jahre später werden die sagen, da war so ein Typ, der sah aus wie Jackie Chan, also der Schauspieler. Ja, ja. Und der hat einen Witz gemacht über diesen Typen im Aufzug. Und der Witz, der erinnert mich daran, dass ich irgendwie über dieses Thema nachdenken muss. Und ich fand das irgendwie sehr lustig. Also irgendwie, er hat das sehr, sehr lustig erzählt. Und ich habe dann angefangen, mir die Psychologie dahinter anzugucken. Und das ist genau das. Wir erinnern uns an die, wenn du die Emotion und Images und dergleichen halt verbinden kannst, daran erinnern wir uns. Und deswegen verbringen wir viel Zeit damit, im Grunde unsere Sachen in diese Stories zu verpacken. Deswegen versuche ich halt so viel irgendwie schlechte Witze zu erzählen, die du hoffentlich vergisst, etc. Anyway.
Ja, wahrscheinlich vergisst man sie eben gerade nicht.
Ja, darum geht's genau. Ja, ne?
Genau. Ja, ich muss an der Stelle echt die Werbetrommel rühren. Wer Lust hat auf so einen Workshop, der kann Pascal live erleben am 26. Juni. Wird er das machen? Also am zweiten Festivaltag gibt es ein Keynote, aber auch einen Workshop mit einer ganz spannenden Zukunftstechnik, die man da erlernen kann, die ich seitdem auch schon ein paar Mal benutzt habe. Super. Also die ist wirklich, ich würde sagen, praxistauglich. Ich glaube, darum geht es dir, glaube ich, auch ganz stark. Genau, ja, wir kommen schon fast zum Schluss unseres Talks. Was mich nochmal interessiert, wenn jemand so viel Inspiration aufsaugt, aber auch gleichzeitig wieder abgibt, wo kommst du eigentlich zur Ruhe? Also, wo holst du dir deine Power eigentlich her? Ja. Wer dich erlebt, der erlebt dich ja als äußerst energetischen Menschen, der es wirklich schafft, 3 Tage lang Leute gebannt an seinen Lippen hängen zu haben. Das ist echt ein Talent, was du da hast.
Ne? Ja, vielen Dank. Ich bin ambivert. Also du kennst den Introvert und du kennst den Extrovert. Und ich habe vor, keine Ahnung, 10 Jahren hat mir mal jemand den Begriff Ambivert erklärt. Und der Ambivert ist jemand, der extrovertiert sein kann, aber introvertiert sein muss, um Energie zu schaffen. Also
das höre ich gerade das erste Mal. Ja. Und das trifft bei mir was. Aber
genau, ja. Genau. Und ich habe das auch, das erste Mal vor 10 Jahren hatte mir das jemand erzählt und gesagt, das ist genau was ich bin. Also was du nicht siehst ist, wenn ich abends ins Bett falle, falle ich tatsächlich mit dem Gesicht ins Kopfkissen und bin dann auch ausgeschaltet. Nach so einem Workshop und auch teilweise vor diesem Workshop kann ich mit niemandem sprechen. Ich bin dann absolut antisozial. Und für mich persönlich, ich bin großer Kletterer, also ich kletter auf Felsen und Schnee und Eis und bin gerne in der Natur und das ist für mich so dieser Moment, wo ich, das ist wirklich so tiefe Meditation, ja, also irgendwie die Verbindung mit der Natur,
Du bist in dem Moment einfach.
Genau, nur, ne? Ich bin, ganz genau. Und ich muss nicht denken.
Ja.
Und ich versuche so viel Zeit, wie ich kann, in meinem privaten Leben in der Natur zu verbringen. Was auch ganz lustig ist, weil ich verbringe mein Arbeitsleben komplett in der Technologie und ganz vorne an der Technologie. Aber in meinem privaten Leben muss ich Natur und irgendwie keine Screens und keine, weißt du, ich nehme dann auch noch nicht mal das Handy mit, ja, sondern ich will dann auch keine Musik in den Ohren haben, sondern ich will einfach nur abschalten. Und das ist wichtig für mich. Und ich glaube, jeder muss irgendwie etwas finden. Es mag die Natur sein, mag was anderes sein. Es ist ganz wichtig, dass wir was finden, was uns Ausgleich gibt. Im Grunde das Yin und das Yang, die Balance.
Absolut. Würde ich komplett unterschreiben. Normalerweise stelle ich immer als letzte Frage, können wir auch noch machen, was hat dich selbst in letzter Zeit eigentlich inspiriert? Gibt es irgendwas, was du gelesen, gehört, gesehen hast? Vielleicht auch irgendwas, was du gerade machst, I don't know. Sagst, das inspiriert mich gerade total.
Ja, ich glaube, also was mich immer wieder fasziniert ist, wenn ich ich bin jetzt in der Zwischenzeit auch Anfang 50, also alt. Und was mich immer wieder inspiriert ist, wenn ich junge Menschen sehe, sehr junge Menschen sehe, die einfach unglaublich spannende Dinge im Leben machen. Ich war kürzlich in Indien mit einem Kunden und der Kunde hat mich dann gefragt, ob ich ein Jugendprogramm machen könnte. Also einfach 2 Stunden mit ein paar Kindern verbringen. Ich hatte das vorher schon mal gemacht und da war das Jugendprogramm waren 16-Jährige. Na, und das war okay. Ich habe keine Kinder, das muss ich dazu sagen. Dieses Mal das Jugendprogramm, was er mir nicht sagte, waren 10-jährige Kinder. Und das hat mich so ein bisschen, also erstmal war ich so ein bisschen so Panik, so oh mein Gott, was mache ich mit denen? Ja, irgendwie. Und es stellte sich dann heraus, dass diese 10-jährigen Kinder alle von dem Robotics Club an einer Highschool einer Schule in Delhi waren. Und diese Kinder waren unglaublich smart und haben mir Fragen gestellt und haben Interaktion mit mir gehabt, die mich wirklich inspiriert hat, weil es einfach so dieses, du siehst diese Kids und die Art und Weise, wie sie die Welt sehen, spannenderweise auch sehr nuanciert. Also auf der einen Seite, wow, AI ist super, aber auf der anderen Seite auch so, hey, und das nimmt unsere Daten und was bedeutet das denn für uns als Menschen und sind wir denn überhaupt noch Menschen, wenn wir mit AI, und unglaublich, und das ist, also ich verbringe wahnsinnig gerne Zeit mit Leuten, die, weißt du, das Problem in meinem Alter, du wirst sehr schnell, sehr leicht so ein bisschen jaded, weil du hast alles schon mal gesehen, ne? Und es ist so einfach zu sagen so, ja, ja, okay, was auch immer, den Film habe ich schon mal gesehen, ich weiß, wie der endet. Und die Kids haben das nicht, ne? Die sagen irgendwie, ich weiß nicht, wie der Film endet, weil ich den Film noch nie gesehen habe. Und das inspiriert mich. Ich versuche tatsächlich relativ viel Zeit irgendwie mit Kids zu verbringen. Und stell denen immer ganz dumme Fragen, so, wie benutzt du dein Handy? Was ist irgendwie spannend für dich? Wie siehst du die Welt? Weil, wie gesagt, du kriegst eine ganz andere Perspektive. Ja. Und sicherlich irgendwie, wie gesagt, ich habe keine Kinder, ja, deswegen, jeder, der Kinder hat, wird sagen, Pascal, worüber sprichst du? Das habe ich jeden Tag zu Hause. Aber für mich ist es halt spannend.
Ja, jetzt habe ich ja 4 Kinder und natürlich habe ich das jeden Tag zu Hause, aber die werden ja auch älter. Hm. Das heißt, irgendwann hast du natürlich nicht mehr dieses total neugierige, im positiven Sinne unbefleckte im Grunde genommen, ne? Wo man ein weißes Blatt hat, was halt beschrieben wird. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Freue mich wahnsinnig, wenn wir uns am 26. Juni in Berlin wiedersehen und freue mich jetzt auf den gemeinsamen Tag hier in London.
Prima. Gero, vielen Dank. Ich freue mich riesig auf unsere Zeit in Berlin, unsere Zeit heute. Und jeder, der es hört und sich noch nicht angemeldet hat fürs Embrace Festival, und sich denkt, den Pascal will ich nicht sehen, gar kein Problem. Ihr habt reichlich andere super Gäste, habe ich gesehen, auf der Agenda, auf die ich mich freue. Deswegen unbedingt mitkommen.
Schön, freut mich. Und übrigens, schaut euch die Shownotes an. Da gibt es noch ein paar Links zu Pascal, zu seinem Essay The Heretic, zu Guy Shido. Könnt ihr mal schauen, was das bedeutet. Ich habe mich heute ins Fettnäpfchen gesetzt damit und viel mehr. Also, bis dann, ciao. So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.